Grenzenlos hören, Bayern 2. Katholische Welt, Glaube und Leben. Immer sonntags ab 8 Uhr.
Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen.
Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.
Könnte die kurze Szene aus dem Matthäusevangelium in die Gegenwart übertragen nicht auch ganz anders lauten?
Da erschien der Engel und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Deutschland und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Assad hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen.
Oder in einer weiteren Variation:
Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Europa und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn die somalischen Milizionäre von Al-Shabaab haben vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen.
Trifft der Rat des gottgesandten Engels zu Aufbruch, Flucht und Exil der heiligen Familie nicht ebenso gut heute auf Syrer, Somalier, Afghanen, Iraker, Jemeniten oder Eritreer zu?
Das würde doch bedeuten, dass im jüdisch-christlichen Sinne alle Menschen heilig sind. Und wenn es so ist, dass das jüdisch-christliche Erbe dem Abendland geistlich zugrunde liegt, dann kann dasselbe gar nicht zugrunde gehen, wenn ein Teil Morgenland hinzukommt.
Das größte gesellschaftspolitische Problem der Bundesrepublik ist seit jeher das Verhältnis des Eigenen zum Fremden, des Nationalen zum Internationalen. Zurzeit tritt dieses Spannungsverhältnis besonders stark zutage und spaltet Familien, Vereine und womöglich die gesamte Gesellschaft.
Zwischen Welcome Dinner for Refugees, humanitär engagierter Bürger, bis zur versteckten Xenophobie und offenen Brandstiftung gegen Asylbewerberheime ist auf die Aufnahme abertausender Geflohener seit über einem Jahr so gut wie jede menschliche Reaktion zu beobachten.
Neben Recht und Rechtsordnung, Verwaltungsfähigkeit, Leistungsethos, Moral und Identität geht es im Umgang mit dem Fremden vor allem um ein psychologisches Problem. Folgende vielfach geschilderte Erfahrung illustriert einen so schwerwiegenden wie schwer lösbaren Konflikt.
Ein einheimischer Deutscher sitzt im U-Bahn-Wagen oder im Bus. Mit ihm Menschen syrischer, äthiopischer, maghrebinischer, arabischer, türkischer, kurdischer, russischer Herkunft. Manchmal erscheint einem das Mischungsverhältnis zwischen Einheimischen und Nichtdeutschen 50-50. Manchmal fühlt sich der Einheimische allein unter Nichtdeutschen und fragt sich: Ist das noch mein Land?
Was also passiert? Meist tritt dann zutage, was ein humanitär oder christlich eingestellter Mensch mit seinen Überzeugungen rational nicht in Einklang bringen kann. Was er gar nicht will, was verstörend und vielleicht beschämend ist, er wird unwillkürlich Opfer einer komplexen Angstkonstruktion.
Innerhalb von Sekundenbruchteilen steigen unbewusst abgespeicherte Bilder von Terrorakten, Amokläufen, Anschlägen und Gewaltexzessen aus seinem visuellen Gedächtnis auf.
Und es mengen sich Gerüchte und Berichte über Sexismus, Vergewaltigungen, Nötigungen, Kriminalität mit hinein.
Und dann vermag es der Einheimische im U-Bahn-Wagen oder Bus seiner Heimatstadt nicht mehr, dem Kulturfremden unbefangen gegenüberzutreten, weil er bei jeder Begegnung prinzipiell auf Hab Acht ist.
Neue Ängste sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagen uns die Psychologen, und zwar so massiv, dass viele Bürger dem Staat bereits gekündigt haben. Innerlich und in verstärktem Maße jetzt auch offen erkennbar.
Angstforscher bestätigen, dass diese neuen Ängste teilweise zur Traumatisierung der einheimischen Bevölkerung geführt haben. Wer ständig mit Bildern und Erzählungen von Terror, Tod und Gewalt konfrontiert ist, hypersensibilisiert sich für Gefahren, die real womöglich gar nicht gegeben sind.
Auf reale Symbole aber reagiert er dann völlig übersteigert.
Der Vollbart zum Beispiel ist zu einem Symbol des potenziellen Todes geworden. An dieser symbolischen Vergiftung tragen einige wenige Bartträger weltweit große Schuld. Jene islamistischen Fanatiker, die fremde Menschen, auch die eigenen Glaubensbrüder, wahllos in die Luft sprengen, abstechen, erschießen.
Die Auswirkungen des Vollbarts im Gesicht eines kulturfremden Gastes aber sind verheerend. Die Angst vor dem Fremden als Bedrohung ist da, so rational unbegründet Angst nun einmal ist.
Wohlgemerkt, alle im U-Bahn-Wagen oder Bus anwesenden Fremden sind ja ihrerseits Opfer jener radikalen Fundamentalisten, die es mit ihrer beharrlichen Menschenverachtung geschafft haben, in der Wahrnehmung der Einheimischen über die Jahre hinweg eine Gleichschaltung zwischen fremd und bedrohlich herzustellen.
Die Gleichsetzung des Vollbartträgers mit einem potenziellen Attentäter ist gewiss pauschal vorverurteilend. Ihre Wirkmächtigkeit andererseits aber nicht vom Tisch zu wischen.
Obwohl man strikt zu unterscheiden hat zwischen asylberechtigter Flucht von Syrern, Afghanen oder Eritreern, Wirtschaftsmigration von Kosovaren, Weißrussen oder Ghanaern und der EU-Freizügigkeitswanderung von Bulgaren und Rumänen, fällt dennoch alles unter ein Verdikt: Überfremdung.
Im Kern dreht es sich aber immer um den Umgang mit dem, was wir als anders empfinden.
Und mit der Frage, warum etwas, das anders ist, nicht gut sein soll.
Wer oder was genau ist eigentlich der oder das Fremde, von dem sich Menschen so bedroht fühlen, dass sie aktiv hetzen und hassen, in Brand stecken, schlagen und innere Abwehrhaltungen ausbilden? Der Ausländer an sich kann es nicht sein, denn dann müssten alle Feinde des Fremden ebenso Australier, Schweizer, Spanier, Amerikaner oder Schweden ablehnen, worüber es keine Berichte gibt.
Deswegen wohl nicht, weil wir im Australier, Schweizer, Spanier, Amerikaner oder Schweden einen Menschen erkennen, der unser Leistungsethos hat, der unsere Lebensweise lebt. Der, und das ist des Pudels Kern, unsere Werte teilt, obwohl er ausländisch ist.
Somit hätten wir es bei der Ablehnung des Fremden also nicht mit Ressentiments gegen den Ausländer oder das Nichtdeutsche zu tun, sondern mit dem Unbehagen angesichts kulturfremder Sitten und Gebräuche, Wert- und Lebensvorstellungen.
Es geht bei Ausgrenzung des anderen heute so gut wie immer um die Abgrenzung vor allem zum islamischen Kulturkreis.
Dass das Unbehagen angesichts des Fremden eine angeborene Furcht ist, wurde wissenschaftlich vielfach bestätigt. Dass viele Menschen dieses Unbehagen aber aus Scham verleugnen, ist tragisch.
Womöglich treiben sich viele Mitbürger selbst in die Schweigespirale, wie sie von der umstrittenen Kommunikationsforscherin Elisabeth Nölle-Neumann in den 1970er Jahren sinngemäß wie folgt beschrieben wurde.
Aus Furcht vor der sozialen Isolation angesichts eines medial erzeugten Mainstreams sagen die meisten nicht, was sie wirklich denken, bilden aber die schweigende Mehrheit. Durch das Schweigen der Mehrheit entsteht ein falsches Bild über die kollektive Befindlichkeit der Bevölkerung.
Nationalstolz, Patriotismus und Heimatschutzgefühle lassen sich nur um den Preis eines gefährlichen Vakuums verdrängen.
Und wenn dann einer kommt und das Ventil geschickt aufdreht, man nennt ihn gern Populist, tritt jene Verstörung und Ratlosigkeit ein, die es nicht gegeben hätte, hätte man die nicht genehmen Meinungen nicht allzu leicht als rassistisch, reaktionär oder unkorrekt abgetan.
Kaum etwas symbolisiert den konfliktreichen Umgang mit den Fremden deutlicher als ein Stückchen Stoff.
Am Kopftuch muslimischer Frauen scheiden sich Geister, Gemüter und Geschlechter.
Es ist ein Symbol für Keuschheit, Fremdbestimmung, Beschneidung und Verletzung weiblicher Rechte.
Und zugleich für Selbstbestimmung, Religionsfreiheit und Sexiness.
Vor allem aber ist es das Symbol für das Fremde schlechthin. Auch wenn Frauen in den 1960er Jahren in den ländlichen Gebieten Deutschlands ganz selbstverständlich Kopftücher getragen haben und Frauen es im christlichen Griechenland noch heute tun.
Das Kopftuch ist mehr als nur ein Stück Stoff. Es ist zugleich Träger wie Sender symbolischer Werte. Für einen Teil muslimischer Frauen drückt es die persönliche Beziehung zwischen der Gläubigen und ihrem Schöpfer aus.
Für einen anderen Teil symbolisiert es die patriarchale Unterdrückung und Entwertung der Frau, die das Tuch gegen ihren Willen zu tragen und sich sozialen Normen von Macht und Hierarchie zu unterwerfen hat.
Müssen nichtgläubige oder nichtmuslimische Bürger das muslimische Kopftuch auf ihrer Heimatscholle nun respektieren oder nicht?
Eine Kollision von Grundwerten liegt vor. Nach Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes ist die Würde des Menschen unantastbar. Jede Fremdbestimmung der Frau aber tastet diese Würde an.
Und nach Artikel 4 des deutschen Grundgesetzes ist die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, wie des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich. Demnach hat jede Frau das Grundrecht, durch das Kopftuch ihr Bekenntnis zu ihrem Gott zu repräsentieren.
Entweder eine freie Gesellschaft respektiert das Recht auf Selbstverwirklichung und freie Religionsausübung als oberstes Prinzip, dann trifft das aber auf alle Gläubigen aller Glaubensrichtungen zu.
Oder das Tragen eines Kopftuchs, übertragen gesagt der Islam als Rechtssystem, wird als mit den Grundsätzen der säkularen Bundesrepublik unvereinbar eingestuft, weil der gläubige Muslim die Scharia über das Grundgesetz stellt.
Die Scharia ist die kulturell durchwirkte Verfassung des gesamten irdischen Lebens der Gläubigen nach den Rechtsansprüchen Allahs.
Im staatlichen Raum ist Neutralität unabdingbar, damit sich widersprüchliche Weltanschauungen ungehindert ausbilden lassen.
Ganz anders verhält es sich im öffentlichen Raum. Wenn das Kopftuch Teil der Identität islamischgläubiger deutscher Bürgerinnen ist, dann garantiert ihnen der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat das unbedingte Selbstbestimmungsrecht auf deutschen Straßen und Plätzen.
Eine freie Gesellschaft kann nicht einfach verbieten, was ihr fremd und unbehaglich ist, solange dies durch die Grundlagen des Rechtsstaats gedeckt ist, die ja auch für alle anderen gelten.
Es kann nicht der Sinn einer weltoffenen Demokratie sein, die Symbole der offenen Welt aus dem öffentlichen Leben des eigenen Landes zu verdrängen. Je mehr Verdrängung stattfindet, desto mehr Spannung wird dadurch an falscher Stelle erzeugt. Die Würde des Menschen an gleiche Rechte und gleiche Pflichten aller zu knüpfen, das ist das große, das römische und christliche Erbe Europas. Sollte man es nicht auf ewig pflegen?
Wie fast alles im Leben, so ist auch unser Umgang mit dem Fremden letztlich eine Frage der Gerechtigkeit. Die deutsche Gesellschaft steht dieser Tage vor einem großen Gerechtigkeitsdilemma.
Die Pflicht zur prinzipiellen Überlebensgarantie aller Menschen ist eine Pflicht über individueller und bedingungsloser Gerechtigkeit, da es ja grundsätzlich niemandes persönliche Schuld ist, in einer Krisenregion auf die Welt gekommen zu sein.
Ebenso wenig, wie es jemandes persönliches Verdienst ist, in ein wohlhabendes Land hineingeboren worden zu sein.
Aus der allgemeinen Pflicht zur Hilfe erwächst allerdings folgende Frage. Ist diese Pflicht eine nur rein moralische oder eine juristisch-praktische? Und daran anschließend, wo soll diese Hilfe geleistet werden? Dort, in der Heimat des Geflohenen oder hier, in dessen Exil?
Wanderung ist das explizite Menschenrecht auf Freizügigkeit, die nirgendwo eingeschränkt sein darf. Denn die Erde gehört all ihren Bewohnern gleichermaßen. In Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 heißt es:
Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.
Dieses Recht gilt für jeden Menschen, ohne Ansehen der Person, ohne Rechtfertigung der Gründe, ohne Angabe der Herkunft. Das Recht auf Freizügigkeit ist ein Recht auf Freiheit.
Es gibt also ein Menschenrecht auf Heimat, weil es ein Recht auf Leben ist. Zwischen allgemeinen Menschenrechten und Bürgerrechten existiert allerdings ein großer Unterschied. Menschenrechte sind universell, Bürgerrechte territorial.
Ein Recht auf Wanderung ist aber nicht gleich das Recht auf Einwanderung. Dem Recht auf Wanderung entspricht nicht die Pflicht zur Aufnahme.
Das heißt, niemand kann einen Staat juristisch verpflichten, Menschen innerhalb seiner Grenzen aufzunehmen, die die Mehrheit einer Bevölkerung nicht in ihrem nationalen Korpus haben möchte, selbst wenn dies eine moralische Gerechtigkeitspflicht wäre.
ist die Identität und Stabilität eines Staates durch die Aufnahme neuer Heimatsuchender gefährdet, muss man aus Selbsterhaltungsgründen die Aufnahme auch verweigern dürfen. Wer aber entscheidet, ob Stabilität gefährdet ist? Politiker? Demoskopen? Demonstranten?
Das Gerechtigkeitsgefühl ist immer dann zutiefst berührt, wenn das Verhältnis von Geben und Nehmen gestört zu sein scheint. Und im Falle geflüchteter Asylsuchender ist das Verhältnis zwangsläufig gestört.
Aus Sicht des deutschen Bürgers kann Flucht und Wanderung ja auch bedeuten, es kommen massenhaft fremde Menschen mit anderem Wert- und Sozialverständnis in sein, durch seine Kultur definiertes Land. Die Gewanderten delegieren somit die Verantwortung für ihr weiteres Schicksal an ihn, den Gastgeber, der sich jetzt mühen solle, deren Eingliederung mit seinem, nämlich dem Steuergeld, zu bewerkstelligen. Der Einheimische aber möchte die Schönheit und Vertrautheit seiner Heimat nicht mit jenen zufällig Anwesenden teilen, die nicht über die Zeit hinweg mit seinem Ort zu tun hatten, die also keine Vorfahren auf diesem Boden hatten, die zum entsprechenden Ort nichts beigetragen haben, die, wenn überhaupt, höchstens Nachfahren haben werden.
Die Furcht vor dem Verlust der Vertrautheit, der angestammten Sprache durch neue Sprachen, Sprechweisen und Idiome bildet in ihm Widerstand und den Wunsch aus, den eigenen Geborgenheitsraum zu schützen. Wird dieser Widerstand kämpferisch, ist der Fremde mit Leib und Leben in Gefahr.
Wer die Heimatscholle zur Grundlage einer Politik der Ausgrenzung überhöht, spricht der Heimat eine höhere Autorität zu als der Menschlichkeit. Kommt es eines Tages zum Schwur, wird im Menschen nicht der Mitmensch, sondern der Invasor, der Einwanderer erkannt.
Die Ab- und Ausgrenzung des Fremden, um das eigene zu retten und zu bewahren, lehrt uns die Sozialpsychologie, entspricht dem Revierreflex und stellt offenbar eine anthropologische Grundkonstante dar.
Der Revierreflex etabliert zur Stabilisierung der eigenen Identität ein Regime der Abgrenzung. Jeder wird erst zum Fremden erklärt, bis er nach einer gewissen Zeit Teil des eigenen wird. Und wenn dann ein neuer Fremder den Kreis betritt, wird auch er zuerst von beiden abgewehrt. Und so fort.
Entscheidend ist ja die Frage, ab welcher Größe, ab welcher Quantität und Menge an fremden Menschen die eigene Identität und Stabilität gefährdet sind. Und zwar so, dass die Verweigerung der Pflicht zur Allgemeinmenschlichkeit gerechtfertigt scheint.
Hat der Bürger einer rechtsstaatlichen Demokratie denn auch ein Recht auf Ablehnung?
Die Berechtigung, das Fremde abzulehnen, ist kein Recht im juristisch einklagbaren Sinne. Aber jeder deutsche Staatsbürger hat das grundgesetzlich garantierte Recht, etwas nicht zu wollen, solange er sich dabei an die Verfassung hält.
Ob er das Recht hat, jemanden nicht zu wollen, steht dahin. In keinem Fall aber darf er diesem jemand, den er nicht will, die Würde absprechen.
Er darf ihn nicht jagen, schlagen, vergewaltigen, verstoßen oder gar töten. Das wäre juristisch falsch wie moralisch verwerflich.
Wenn die Kehrseite der globalisierten Grenzenlosigkeit von Handel und Kapital, von der Deutschland sehr profitiert, im Gefühl der Revierbedrohung besteht, dann lauten die zwei großen ethischen Fragen der Zukunft wie folgt.
Erstens, wie viel Kulturfremdheit verträgt eine offene Gesellschaft? Zweitens, wie geht der Einzelne mit dem anderen um? Dem kulturell Fremden, aber auch dem anderen der einheimischen Gemeinschaft.
Integration ist weit mehr als nur formale Registrierung, Unterbringung und Versorgung von kulturfremden Individuen. Integration ist ein umfassender Beheimatungsprozess, der Zeit, Geduld, Geld und eine doppelte Bereitschaft benötigt. Jener, die integriert werden sollen, sich in eine neue kollektive Wert-, Normen- und Rechtsgemeinschaft einpassen zu wollen.
Und derer, die integrieren sollen, ihren kulturellen Identitätsraum für Fremde zu öffnen. Willkommenskultur heißt jenseits gewisser Naivität ja doch immer auch Vorschussrespekt vor traditionalistischen Lebensauffassungen anderer, uns im Wesentlichen fremder Kulturkreise. Wer muslimische Männer willkommen heißt, der heißt auch ein anderes Verständnis von Frau und Sexualität, eine andere Auslegung von Ehre, Glaube und Freiheit willkommen.
Eine Wertegemeinschaft ist keine Gesinnungsgemeinschaft. Sie basiert auf Übereinkünften hinsichtlich Sittlichkeit, Respekt und Sprache, die über einen langen Zeitraum hinweg in möglichst großer Eintracht gemeinsam bestätigt, beglaubigt, befolgt und für gut befunden wurden.
Was darf, soll und muss eine Gastgesellschaft von Neuankömmlingen, Migranten und Flüchtlingen erwarten, die den in so langer Zeit durch Selbstverständnisarbeit mühsam kultivierten Boden gemeinsamer Normen und Werte betreten?
Idealtypisch zum Beispiel dies. Auf deutschem Boden wird der Holocaust nicht geleugnet. In deutschen Schulen erfährt die Evolutionstheorie den gleichen Respekt wie die Theorie der Welterschaffung durch welchen Gott auch immer.
Auf deutschem Boden achtet man das Recht und gilt das gleiche Recht für alle. Auf deutschem Boden steht das Grundgesetz über Torah, Bibel und Koran.
Die Freiheit des Anderen als Freiheit des Andersdenkenden, Andersglaubenden und Andersseienden bildet die Rahmenordnung jener kulturell, rechtlichen und politischen Heimat, die die Bundesrepublik Deutschland Gästen und Fremden kurzfristig oder dauerhaft anzubieten hat. Diese Normvorstellungen zu teilen, darf und muss sie, als eine Art ungeschriebener Gesellschaftsvertrag, von ihren Einwanderern verlangen, klar und unmissverständlich.
Ambiguitätstoleranz ist die größte Herausforderung an jeden Alt- oder Neubürger. Die Überzeugung also, Widersprüche auszuhalten, sowie die Kompetenz, Ungewissheiten zu ertragen und Mehrdeutigkeiten zuzulassen. Wer nicht weltfremd sein will, muss diese Kompetenzen lernen. Angesichts weltweiter Migration von Millionen Kriegs- und Klimaflüchtlingen lässt sich das aus präventiver Lebensklugheit heraus in Zukunft kaum vermeiden.
Mehr noch, es zeichnet den liberalen Rechtsstaat gerade aus, dass er das Streben jedes Bürgers achtet, nach seiner Fasson glücklich zu werden, solange jeder die Verfassung achtet.
Das scheint, bis auf Weiteres, der Gipfelpunkt der Zivilisation zu sein. Es ist umgesetzte Aufklärung und es ist angewandtes Christentum.
Die Ablehnung des Fremden ist genau genommen die Ablehnung fremder Lebensweisen, die genau genommen so fremd gar nicht sind.
Die offenbar biologische Veranlagung der Ablehnung des Anderen kann durch Wissen, Wahrnehmung, Verstand, Einfühlung und vor allem Erfahrung verändert werden.
Der Fortschritt der Zivilisation bestand und besteht ja doch immer darin, aus der Beschränktheit der Verhaltensoptionen auszusteigen und über kulturelle Synthesen neue Lebensweisen kreieren zu lernen.
Die Sozialfähigkeit des Menschen basiert auf einer schlichten Annahme. Jedes Individuum braucht, um es selbst sein zu können, das andere Individuum. Ich muss mich selbst immer in Bezug auf den anderen denken.
Der andere bin ich.
Und ich bin der andere.
Ohne Erkenntnis, dass der andere, der mir in Gestalt des Fremden gegenübertritt, ich selbst bin, kann Gesellschaft nicht gelingen.
Ohne Du gibt es kein zwischenmenschliches Wir. Ohne Wir kein Ich. Das ist die Lehre des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber.
Die Philosophie leitet den schwierigen Begriff der individuellen Identität aus dem Verhältnis gegenseitiger sozialer Anerkennung ab.
Gegenseitige Anerkennung aber funktioniert nur auf der Basis von Respekt. Der andere ist zwar nicht wie ich, aber ich brauche ihn, wie er mich braucht.
Jeder Bürger geht einen ungeschriebenen Vertrag mit dem anderen ein, ohne diesen anderen zu kennen.
Diese vorgestellte Gemeinschaft ist die Basis der Demokratie. Jeder Bürger anerkennt, dass jeder andere ihn potenziell repräsentieren und regieren kann.
Man könnte es so sagen. Jeder Bürger verkörpert durch sich die Idee der Repräsentation des Anderen.
Damit sind weder Ängste noch Sorgen geleugnet. Werden das natürliche Unbehagen und der Revierreflex durchaus anerkannt. Damit ist aber auch klar gesagt, jeder in einer Gemeinschaft, den das Recht als rechtmäßig an diesem Ort betrachtet, ist mein Nachbar.
Geschichte und Psychologie lehren uns, dass der wichtigste Faktor gelingender Gemeinschaft Vertrauen in Zeit ist. Je länger der andere mit uns wohnt, desto eher wird aus der Gewohnheit ein Gewohnheitsrecht.
Durch die Beschleunigung der atemlosen digitalen Kommunikation,
durch bisher nicht für möglich gehaltene Kaskaden von Hass, Hetze und Häme,
durch Kränkungen, Beleidigungen und gegenseitige Verletzungen,
ja durch Lügen, Opfermythen und eine Rhetorik der Rache, wurde in den vergangenen Monaten das Heiligste in Frage gestellt, das der zivilisierte Mensch zu bieten hat. Empathie.
Könnte die Antwort auf Spaltung, Gewalt, Empathieverlust und die Vertreibung des anderen nicht in der Arbeit an einem neuen Humanismus liegen?
Jede Gesellschaft ist auf die Reproduktion ihrer Grundlagen angewiesen, um fortlaufend Bestand haben zu können. Und Reproduktion ist nichts anderes als die Sorge um sich und zugleich um den anderen im umfassenden Sinn.
Die Zeugung und Erziehung von Kindern, die Pflege der Eltern, die Pflege des Haushalts, das ehrenamtliche Engagement für den Nächsten, die Kultivierung der Bildung, die Hilfe für den Schwachen, die Umwidmung des Fremden zum Eigenen. Man sollte eine künftige Gesellschaft grundlegend aus der Idee der Sorge denken. Und die Sorge nicht als Abfallprodukt einer auf Profitorientierung ausgerichteten Waren- und Güterproduktion missachten.
Ohne Gespür für die Sorge des anderen hätte der Engel des Herrn der heiligen Familie seinen Rat niemals erteilen können.
Und ohne den göttlichen Rat ins Exil zu gehen, wäre nicht nur das Kindlein umgebracht worden, sondern im übertragenen Sinne die ganze Menschheit.